So, willkommen zu einer neuen Folge von Yalla Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Ich stelle dich am besten mal selber vor.
Hallo, ich bin Katharina und ich war so in den letzten 1,5 Jahren in der Kampagne Death in Custody aktiv und deswegen wurde ich, glaube ich, eingeladen.
Okay, perfekt. Ja, du, tatsächlich so ist Death in Custody ist bei mir über meine Instagram-Recherche, weil ihr auf Instagram relativ big seid. Jetzt aber meine erste Frage, ich dachte immer, es wäre ein eigenständiger Verein, aber ist es eine Kampagne?
Genau, es ist eine Kampagne oder anders gesagt ein Bündnis, vor allem basiert in Berlin, aus verschiedenen, vor allem antirassistischen Gruppen, aber auch Anti-Knast-Gruppen, Anti-Repressionsgruppen. Und das Bündnis hat sich im Sommer 2019 gegründet und seitdem, also vor allem bis jetzt März 2021, lief diese Kampagne.
Okay, vielleicht so für die, die es nicht kennen, was macht ihr?
Genau, es ist so ein bisschen, also es gab viele Pläne und nicht alles hat geklappt, vor allem weil die Pandemie dazwischen gekommen ist. Aber was wir vor allem gemacht haben, ist eine Recherche zu Todesfällen in Gewahrsam und durch rassistische Polizeigewalt. Die Recherchegruppe hatte sich schon relativ am Anfang der Kampagne im Herbst 2019 gegründet und seitdem haben wir so basierend auf verschiedenen Quellen so eine Art Dokumentation erstellt zu Todesfällen in Gewahrsam in Deutschland. Und ansonsten hat die Kampagne auch ein paar so kleinere Aktionen organisiert, zum Beispiel ein paar Kundgebungen in Berlin, die jetzt vor allem dieses Jahr stattgefunden haben. Und wir haben auch eine Veranstaltung gemacht am 15. März, am Internationalen Tag gegen Polizeigewalt, wo wir die Recherche vorgestellt haben. Und letztes Jahr im Sommer haben wir auch recht viel Pressearbeit gemacht. Also da waren ja nach der Ermordung von George Floyd auch in Deutschland und also vielen Ländern weltweit große Proteste gegen institutionellen Rassismus und Polizeigewalt. Und da war auf einmal so ein Zeitfenster, wo es relativ viel Interesse an unserer Recherche gab. Da haben wir sehr viele Anfragen erhalten. Und da ist, glaube ich, die Kampagne auch zum ersten Mal so einer etwas größeren Öffentlichkeit bekannt geworden.
Ja, jetzt ist meine Frage vielleicht als erstes, diese Thematik ist ja nicht so eine, die irgendwie so bekannt ist, also dass auch in Deutschland dann irgendwie tatsächlich diese Fälle passieren. Vielleicht so meine erste Frage, ist es überhaupt nötig, dass der Verein existiert? Also ist dieses Problem auch ein Problem, was in Deutschland existiert?
Ja, voll, das ist voll die wichtige Frage, weil tatsächlich ja oft so der Eindruck vorherrscht, dass so rassistische Polizeigewalt vor allem ein Problem in den USA ist, aber tatsächlich gibt es dieses Problem auch in Deutschland und es gibt auch viele Gruppen, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten dazu arbeiten, zum Beispiel auch zum Thema Racial Profiling. Und was aber das, glaube ich, sehr leicht macht für die Polizei oder die Behörden, das Problem so klein zu reden oder so zu tun, als gäbe es das gar nicht, ist, dass es fast keine Daten dazu gibt, die offiziell erhoben werden. Und das war auch so der Grund, warum wir uns entschieden haben, diese Recherche zu machen, um eben zu dokumentieren, dass total häufig und total kontinuierlich schwarze Menschen und People of Color in Gewahrsam sterben und dass es aber meistens einfach keiner größeren Öffentlichkeit bekannt ist. Es gibt ja so einzelne Fälle, wie zum Beispiel den Tod von Uri Jalloh, also den schon viele Menschen kennen, auch jetzt jenseits von so eher linken Gruppen. Aber ich glaube, also sehr wenigen ist bewusst, dass es eben nicht nur weniger Einzelfälle gibt, sondern also dass einfach sehr häufig auch von Rassismus betroffene Menschen in Deutschland in Knästen sterben oder in Polizeigewahrsam oder von der Polizei erschossen werden.
Hast du so eine, vielleicht so eine Zahl, eine grobe, wo man das irgendwie vielleicht so...
Also wir haben im Zeitraum 1990 bis 2021 bisher 181 Fälle recherchiert. Also beziehungsweise das war die Zahl Anfang März, die wir dann am 15. März veröffentlicht haben. Und seitdem sind aber also uns auch schon ein paar weitere Fälle zugeschickt worden. Also wir gehen auch davon aus, dass aufgrund der schlechten Datenlage es wirklich nur eine, also sozusagen nur die Spitze des Eisbergs ist und dass es noch ganz, ganz viele weitere Fälle gibt, die wir noch nicht gefunden haben.
Ja, das ist ja schon eine sehr krasse Zahl. Aber wie gesagt, das mit der Aufmerksamkeit, das merke ich ja auch vor allem. Es ist ja erst letztens wieder passiert, dass ein relativ junger Mann, glaube ich, von der Polizei ermordet worden ist. Und das hat ja irgendwie nicht diese mediale Aufmerksamkeit gehabt, die man eigentlich irgendwie gedacht hätte, dass sie es bekommen würde, weil es ja wirklich eine extrem krasse Sache ist, so mitten in Deutschland, dass sowas passiert. Und finde ich sehr erschreckend irgendwie, dass das, also die Zahl, ich dachte zum Beispiel, es wäre viel weniger, obwohl ich bewusst bin, dass diese Problematiken existieren, hätte ich gedacht, viel weniger, aber es ist schon krass.
Ja, voll. Das ging uns, glaube ich, auch so. Also niemand von uns ist an die Recherche rangegangen, so in der Annahme, es ist kein größeres Problem oder es sind nur Einzelfälle, aber trotzdem waren, glaube ich, viele von uns schockiert, dass wir so schnell so viele Fälle gefunden haben. Und wir hatten ja relativ geringe Ressourcen. Also alle haben das so sozusagen ehrenamtlich neben ihrer Arbeit oder was wir sonst noch machen, gemacht. Und trotzdem sind wir eben auf sehr viele Fälle gestoßen in der kurzen Zeit.
Ja, meine Frage, wie bist du da rangekommen, an diese Arbeit?
Also ich bin auch bei Justizwatch aktiv. Das ist so eine Prozessbeobachtungsgruppe in Berlin. Also wir haben vor allem in den letzten Jahren so ganz viele Prozesse beobachtet, auch zum Thema Racial Profiling, aber auch also relativ viele Prozesse in Bayern. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder dich erinnerst, so vor allem im Frühjahr 2018 gab es total viele rassistische Razzien in Lagern für Geflüchtete in Süddeutschland, also vor allem in Bayern. Und da sind natürlich die Leute auch krass kriminalisiert worden. Also es gab nicht nur ständig diese Zimmerdurchsuchungen und so, sondern danach wurde Leuten auch vorgeworfen, sie hätten irgendwie Widerstand geleistet oder Polizeibeamte angegriffen oder sowas. Und da hatten wir auch einige Prozesse beobachtet und waren auch so ein bisschen in Kontakt mit Leuten. Und im Februar 2019 ist Roble Warsame in Schweinfurt ums Leben gekommen im Polizeigewahrsam. Der hatte dort auch also in einem sogenannten Ankerzentrum gelebt. Und offiziell soll er sich selbst in der Zelle erhängt haben, aber wie in ganz vielen anderen Fällen sind die Umstände total zweifelhaft. Also vieles deutet darauf hin, dass er sich nicht selbst getötet hat. Und das war, glaube ich, für mich so ein Punkt, wo ich dachte, also zu dem Thema würde ich gerne mehr arbeiten oder irgendwie stärker aktiv sein. Und dann wurde einfach im Sommer 2019, als einige Gruppen, zum Beispiel die ESD und die COP, die Kampagne vor rassistischer Polizeigewalt, überlegt haben, dass sie diese Kampagne starten, hatten sie einfach uns von Justizwatch auch gefragt, ob wir uns beteiligen wollen. Und dann gab es eben einige Leute aus der Gruppe, die Lust hatten, sich an der Kampagne zu beteiligen.
Cool. Ja, ich war mal bei einem Workshop oder bei einem Vortrag von COP dabei. Das war auch auf jeden Fall zur Polizeigewalt, was auch sehr, sehr interessant und informativ war. Ist es jetzt mal eine Frage, weil eure Arbeit, ich habe immer das Gefühl, also hast du so ein krasses Ohnmachtsgefühl, weil ich meine so, oder ich stelle mal die Frage anders, vielleicht kannst du mir das so erklären, wie läuft so eine Recherchearbeit ab, weil ich glaube, es ist ja nicht so leicht, zur Polizei zu gehen und zu sagen, jo, was ist denn da eigentlich jetzt passiert? Und dann kriegt man irgendwie alle Informationen.
Also wir haben tatsächlich nicht so viel in so Einzelfällen nachrecherchiert. Deswegen hatten wir auch nicht so viel das Problem, also jetzt selbst zu versuchen, von der Polizei oder Staatsanwaltschaften oder so irgendwelche Infos zu bekommen, sondern wir haben eher so Daten, die es schon gibt, zusammengetragen und systematisiert. Also es gibt zum Beispiel von der Antirassistischen Initiative in Berlin schon seit 1993 eine Recherche, die ist zu den tödlichen Folgen der deutschen Flüchtlingspolitik und die ist viel breiter angelegt als unsere, aber es sind eben auch sehr viele Fälle von Todesfällen von Geflüchteten darunter. Und die haben wir zum Beispiel komplett durchgesehen und nach unseren Kriterien ausgewertet. Und dann gibt es von der ZILIP, das ist so eine Zeitschrift, die veröffentlichen einmal im Jahr eine Liste von allen Menschen, die in dem Jahr von der Polizei erschossen wurden. Und davon ausgehend haben wir dann auch so versucht herauszufinden, was waren das für Menschen, waren die von Rassismus betroffen und passen die in unsere Recherchekriterien. Und dann gibt es natürlich zu sehr vielen einzelnen Todesfällen schon lokale Innis, die also teilweise schon seit Jahren für Aufklärung kämpfen und sich gegen das Vergessen einsetzen. Und diese Infos konnten wir natürlich auch verwenden. Also von daher ist es tatsächlich so, dass wir jetzt nicht so viel Erfahrung damit haben, in Einzelfällen so investigativ zu arbeiten oder so, sondern eher uns so ein Konzept überlegt haben, nach welchen Kriterien man das zusammentragen kann. Und dann haben wir eben, also was das vielleicht auch so ein bisschen interessant macht, oder wir können, falls du so Sachen verlinkst unter dem Podcast, können wir vielleicht auch die Doku verlinken. Wir haben zu jedem einzelnen Todesfall so einen kurzen Text geschrieben, wo also kurz erklärt wird, was mit der Person passiert ist und wo der Tod sich ereignet hat. Und da war auch so ein bisschen die Idee, also was zu tun, damit die Menschen nicht in Vergessenheit geraten, dass es nicht so Zahlen bleiben, sondern dass man zumindest so einen kleinen Eindruck bekommt, was waren die Todesumstände und vielleicht auch, wo kam die Person her, warum war sie überhaupt im Knast oder warum war sie in Polizeigewahrsam und so weiter.
Ja, finde ich auch sehr wichtig, so auch die Einzelschicksale einfach immer in Erinnerung zu haben, weil irgendwie vor allem so mit persönlichen Geschichten und so hat man irgendwie einen viel besseren Bezug auch zu der Thematik. Nur ist es ja jetzt, glaube ich, sehr oft auch klar, dass es ja wirklich so, ich sage jetzt einfach mal Mord war, wenn man das so sagen darf. Und was kann man dann machen? Also das war das mit diesem Ohnmachtsgefühl, was ich gesagt habe, weil wenn, vor allem wenn irgendwas so in einer Zelle passiert oder so, dann hat man ja irgendwie nicht so die Kameras oder die sind dann zufällig ausgeschaltet oder so. Wie kann, also was kann man da wirklich so aktiv tun, damit das nicht mehr passiert?
Ja, da habe ich jetzt leider nicht so eine richtig
Würde mich jetzt
gute
wundern, wenn du eine
Antwort,
Antwort
glaube ich.
hättest.
Genau, also ich glaube, es gibt halt so unterschiedliche Sachen, die man versuchen kann und so. Also der Ansatz der Recherche AG war jetzt eben vor allem, also zu versuchen, das Problem einfach bekannter zu machen, um so gesellschaftlichen Druck aufzubauen, weil, also ich glaube, also die Gruppen im Bündnis haben natürlich auch so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, was jetzt die richtigen Ansatzpunkte wären und so. Deswegen haben wir auch darauf verzichtet, so total konkrete Forderungen zu formulieren, weil es da einfach unterschiedliche Ansichten auch gab. Genau, aber so, ich glaube, niemand hat jetzt so große Hoffnungen da rein, die Polizei zum Beispiel von innen heraus zu reformieren oder irgendwie zu verbessern oder Knäste von innen heraus zu verbessern, sondern die Idee ist eher so, ja, gesellschaftlichen Druck aufzubauen, damit es zum Beispiel also überhaupt schon weniger rassistische Polizeikontrollen gibt oder dass überhaupt weniger Leute in Knästen landen, die sie schlimmstenfalls nicht mehr lebend verlassen am Ende.
Ja, wie hast du so die Resonanz aufgenommen, seitdem ihr diese Arbeit macht? Weil, wie gesagt, euer Instagram-Kanal ist ja wirklich schon ziemlich, ziemlich groß und auch wirklich sehr, sehr gut gestaltet. Deswegen auch alle einfach mal Death in Custody auf jeden Fall einen Follow da lassen. Wie gesagt, wie hast du die Resonanz so wahrgenommen?
Ja, eigentlich sehr, sehr positiv. Also, und es kam tatsächlich, also es war wirklich so ein bisschen Zufall, glaube ich, weil die ersten Monate ist die Kampagne eher so, also hat die Kampagne, glaube ich, wenig Beachtung gefunden, aber was, wie gesagt, auch daran lag, dass dann die Pandemie begonnen hat. Eigentlich wollten wir schon letztes Jahr im März nämlich eine Vernetzungskonferenz machen und eine Demo und das mussten wir dann kurzfristig absagen. Und dann haben wir eben an dieser Recherche weitergearbeitet und dann kam eben dieses ja auch nicht so lange andauernde, aber kurze, sehr große Interesse an Rassismus und institutionellem Rassismus auch in Deutschland. Und da also gab es wirklich sehr, sehr viele Presseanfragen und da haben wir auch wahnsinnig viele Follower auf einmal auf Instagram vor allem bekommen, aber auf Twitter teilweise auch. Genau, und seitdem gibt es schon eigentlich immer wieder Interesse. Also wir hatten jetzt zum 15.03. auch so ein bisschen Pressearbeit gemacht und dann auch diese Podiumsdiskussion, wo auch, glaube ich, zeitweise 200 Leute zugehört haben. Also ja.
Ja, extrem krass. Also wirklich so, ich finde es immer, ich sage immer so, ich finde es cool, dass es Vereine gibt, die diese Arbeit machen. Gleichzeitig finde ich es sehr schade, dass diese Vereine existieren müssen, um diese Arbeit zu machen. und dass das immer noch irgendwie so ein Problemfall ist. Und wie gesagt, es ist ja sehr, sehr aktuell, dass wieder was passiert ist und wo man sich wieder einfach an den Kopf fasst und denkt, so, okay, kann doch nicht sein, dass das jetzt schon wieder irgendwie so in den News ist, dass da was passiert ist. Und ja, würdest du sagen, das hat irgendwie im Laufe der Jahre zugenommen oder ist es irgendwie konstant geblieben? Kann man da irgendwie so Ergebnisse daraus ziehen?
Also, ich finde es total schwierig, das einzuschätzen. Also, man kann zwar, also wenn man sich so unsere Recherche anschaut, dann gibt es so Jahre, da sind sehr viele Fälle und andere Jahre, da haben wir nicht so viele Fälle aufgenommen, aber ich glaube nicht, dass es, also ich glaube, das liegt daran, dass wir die Fälle einfach nicht gefunden haben, nicht daran, dass es irgendwie reale Schwankungen gab. Und wir hatten aber auch das Gefühl, aber da ist es eben auch schwierig zu sagen, ob das einfach nur so ein Gefühl ist, was falsch ist, oder ob das wirklich stimmt, aber dass es seit ein paar Jahren schon so eine Häufung gab,
Okay.
was dann eben auch dazu geführt hat, dass die Kampagne gegründet wurde. Also gerade so 2018, 2019, 2018 ist ja auch Ahmed Ahmad in Kleve im Knast verbrannt und dann gab es den Todesfall, den ich schon erwähnt habe, von Roble Warsame in Schweinfurt. Dann ist auch Tonum Bobda getötet worden in Hamburg in dieser Psychiatrie. Genau, also irgendwie gab es so subjektiv schon die Wahrnehmung, dass die Fälle sich häufen, aber es kann natürlich auch daran liegen, dass das Bewusstsein zugenommen hat und dass stärker darüber berichtet wurde als früher.
Ja, ich meine, die Polizei steht ja jetzt gerade auch extrem im Fokus, auch von vielen so politischen Vereinen. Damals natürlich schon, aber jetzt gerade auch mit so sehr vielen Forderungen und so. Und ich habe immer das Gefühl, jeder hat ein Auge auf die Polizei, ob die da jetzt auch nichts falsch machen und so. Und deswegen glaube ich auch natürlich, dass das Interesse einfach gewachsen ist und deswegen auch diese Fälle einfach auch präsenter werden. Ja, aber wie gesagt, sehr, sehr krass. Wie kann man so Vereine wie euch supporten?
Ja, die Frage kam letztens schon mal. Also, ich glaube, die Kampagne ist erstmal beendet. Also, wir haben demnächst noch mal so ein Treffen, wo wir so ein bisschen auswerten und Bilanz ziehen. Aber eigentlich war schon so mehr oder weniger das Stimmungsbild, dass wir das erstmal also beenden. Also die Recherche geht zwar weiter. Also wir werden die weiterhin in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Aber die Kampagne selbst wird erstmal, glaube ich, jetzt nicht so aktiv sein. Deswegen brauchen wir als Kampagne jetzt auch nicht so Support erstmal. Aber was auf jeden Fall gut ist, es gibt ja in ganz vielen Städten so lokale Kampagnen gegen Polizeigewalt oder auch so Copwatch-Gruppen. Und die haben oft auch einen Rechtshilfefonds, wo sie Leute, die von rassistischer Polizeigewalt betroffen sind, unterstützen, wenn die zum Beispiel noch Verfahren haben danach und sich gegen irgendwelche Vorwürfe verteidigen müssen. Und also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, also da entweder aktiv zu werden oder sich zu informieren oder da auch gerne Geld zu spenden, wenn man welches übrig hat.
Ja,
Oder
würdest du sagen,
vielleicht
so,
auch bei den
ja.
Innis, die bei uns im Bündnis sind. Also das steht auch auf dem Blog, den die Kampagne betrieben hat in den letzten 1,5 Jahren. Da kann man sich vielleicht auch einfach weiter informieren und gucken, was die Gruppen brauchen.
Ja, ich wollte gerade nämlich sagen, so, wenn man sich irgendwie so News, du hast gerade eine Doku schon angesprochen gehabt und so, was würdest du sagen, sind so gute Wege, um sich selber mal zu informieren, um einfach mal über die Thematik ja, was aufzugreifen.
Also man kann sich natürlich sehr gerne unsere, also diese Homepage anschauen, die wir jetzt gemacht haben. Und ja, ansonsten gibt es aber, also ich habe das Gefühl, gerade finden auch wirklich so massenhaft gute Veranstaltungen zu dem Thema statt. Also vor 2 Wochen oder so war zum Beispiel so eine Online-Podiumsdiskussion, auch die Analyse und Kritik, diese Monatszeitung veranstaltet hat, die kann man, glaube ich, auch noch auf YouTube nachschauen. Und genau, also ich glaube, wenn man so ein bisschen sucht, dann findet man schnell relativ viele Informationsquellen. Und ich glaube auch, also gerade so Copwatch-Gruppen bieten auch immer wieder Workshops an, wo es zum Beispiel auch darum geht, was kann man machen, wenn man eine rassistische Polizeikontrolle beobachtet oder auch wenn man selbst davon betroffen ist. Also welche Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es, wie kann man sich solidarisch verhalten? Genau.
Okay. Was waren so Sachen, die du jetzt während der 1,5 Jahre irgendwie so gelernt hast, die dich so am meisten so überrascht haben oder schockiert haben?
Ja, ich glaube wirklich so die Masse der Todesfälle. Also, und dass es einfach so achselzuckend hingenommen wird. Also gerade auch diese Todesfälle in Haft und Abschiebehaft. Also wir haben super viele Fälle, die sich in Abschiebehaft ereignet haben, wo man so dann sieht, also Leute waren eh schon jahrelang auf der Flucht oder waren auch vor der Flucht schon im Knast oder waren auch während der Flucht in irgendwelchen geschlossenen Lagern. Und am Ende sind sie in Abschiebehaft und kommen da lebend nicht mehr raus. Und also das wird einfach so, also es wird einfach so hingenommen. Das fand ich, glaube ich, so, also immer wieder ziemlich krass, obwohl ich, wie gesagt, jetzt am Anfang nicht davon ausgegangen bin, das ist ein marginales Problem oder so, aber trotzdem immer wieder auch zu lesen, die Fälle ähneln sich halt auch sehr stark. Immer wieder die gleichen Geschichten. Und genau, und es passiert aber einfach immer weiter. Und also es ist auch gerade leider nicht absehbar, dass es irgendwie anders wird.
Ja. Ich hoffe mal, da kommen auf jeden Fall ein paar Studien und so zur Polizei, die vielleicht endlich mal durchgesetzt werden nach den Wahlen dieses Jahr. Aber das ist alles Zukunftssache. Ja, wie gesagt, nochmal, voll cool, dass ihr diese Arbeit macht. Und ich freue mich auch immer wieder, Vereine da zu haben, die sich irgendwie bei diesen Thematiken, sei es oder halt generell, wo es um Menschen retten oder geht oder wo Menschen halt irgendwie sterben, dass man da irgendwie Aufklärungsarbeit leisten will oder so, ist halt nicht selbstverständlich, weil ich meine, ja, man kriegt halt kein Geld dafür, so, man macht das halt ehrenamtlich und es ist auch nicht unbedingt schön immer, ne? Also ich denke mal vor allem die Thematiken, mit denen ihr euch befasst, es ist ja wirklich nichts Schönes, diese Sachen zu erfahren. Aber halt wichtige Arbeit und deswegen auch, wie gesagt, vielen Dank von meiner Seite aus, dass ihr das immer so gut macht. Und ja, gegen Ende frage ich immer so, was war das Letzte, was du dazugelernt hast, kann von einem Rezept zu einem politischen Thema, zu einer Lebenseinstellung alles sein.
Also, es passiert ja so wenig wegen der Pandemiesituation.
Oder eine gute Serienempfehlung oder ein Film.
Aber nee, was ich zum ersten Mal gemacht habe letztens, war einen Knastbrief zu schreiben.
Cool.
Das hatte ich irgendwie vorher noch nie gemacht. Und jetzt war der konkrete Anlass, eigentlich, also auch im Zusammenhang mit der Kampagne. Letztes Jahr im Sommer ist in Moabit in der JVA Ferhat Mayouf gestorben durch einen Zellenbrand. Und ein Mitgefangener, also der heißt Kai, und der hat jetzt schon mehrfach, also dabei geholfen, so Infos nach draußen zu bringen zu den Todesumständen, was da eigentlich genau passiert ist, und hatte zum Beispiel auch einen Redebeitrag gemacht auf einer Kundgebung, die wir in Erinnerung an Ferhat Mayouf organisiert haben. Und der hat auch immer wieder ziemlich krasse Repressionen erfahren, deswegen im Knast. Und dem haben wir letztens als Justizwatch eine Postkarte geschickt und jetzt schon den zweiten Brief. Das ist so was Neues.
Mega nice, aber auch wirklich so voll, ich finde sowas voll interessant. Ja, gut zu wissen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich für eure Arbeit.
Ja,
Und
danke für die Einladung.
ja, gerne. Und ich wünsche noch einen schönen Restsonntag. Ciao, ciao.
Danke.